Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Miriam und Modelagentin. Willkommen bei The Model's Voice, from Casting Room to Iconic Runways. Wie immer habe ich euch wieder jemanden ganz Besonderes mitgebracht. Sie hat bereits unzählige Topmodels in ihren Händen. Die Rede ist von Deutschlands bekanntester Hair- und Make-up-Artistin Loni Bauer. Head of Make-up bei alle großen Beauty-Brands in Deutschland, Douglas, Catrice, MAC, Wella und unzählige mehr. Bei einem der erfolgreichsten Leute kennt man immer nur die Spitze des Eisberges. Heute würde ich super gerne die 80% vom Eisberg entdecken, die man nicht so oft zu Gesicht bekommt. Hallo Loni, willkommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir sind extra wegen dir auch nach Hamburg geflogen.
Wow.
Wow.
Hallo liebe Miriam, ich freue mich, dass ich da bin. Was für eine wundervolle Anmoderation.
Also ich hab mir das schön brav aufgeschrieben und ich habe mir da besonders viel Mühe gegeben, weil wenn ich schon so einen tollen Gast habe, dann das hast du dir verdient und hart erarbeitet. Und
vielen Dank.
Es ist doch tatsächlich so, dass man immer nur als erfolgreiche Person wirklich nur die Spitze des Eisberges einfach sieht und überhaupt nicht diese 80%, die darunter liegen, diese wahnsinnige harte Arbeit, diese Schweißperlen, dieses ein Schritt nach vorne, drei Schritte zurück und wieder von vorne.
Das ist so. Und dann können wir uns jetzt auch erstmal über die Definition von Erfolg unterhalten. Aber ich sehe das eigentlich auch so. Ich bin total zufrieden mit dem Punkt, wo ich stehe in meinem Leben und meiner Karriere, und ist tatsächlich so. Man sieht immer nur das, was nach außen scheint. Wie viel Arbeit und Leidenschaft dahinter steckt, das ist den meisten Menschen gar nicht so richtig bewusst.
Wolltest du schon immer Hair und Make-up werden? War das schon in deiner Schulzeit so?
Also in der Schulzeit wollte ich eigentlich, ja, ich war erstmal froh, dass ich die Schulzeit hinter mich gebracht habe. Ich habe während meines Abis sehr viel Flausen im Kopf gehabt und habe viel gefeiert und war wirklich in meiner Jugend sehr wild. Und das ist auch genau richtig so, glaube ich. Also ich glaube, letztendlich bereue ich das alles nicht. Es war alles super, ich habe mein Abi geschafft. Und danach wollte ich eigentlich eher in Richtung Schauspiel gehen. Und habe dann auch mehrere Aufnahmeprüfungen gemacht in Berlin und in Graz. Und es hat aber nicht so richtig gefruchtet und nicht geklappt, weil ich, glaube ich, auch mit meiner eigenen Persönlichkeit noch nicht so ganz im Reinen war. Und ich war aber immer schon, auch in der Jugend, sehr kreativ, war handwerklich sehr geschickt. Habe einfach sehr schön gemalt und das Zeichnerische, das lag mir halt auch sehr am Herzen. Außerdem komme ich aus einem sehr kreativen Haus. Meine Mutter ist Farbdesignerin und hat lange Zeit Teppiche designt, hat ihre eigene Kollektion in Nepal. Dementsprechend ist das Kreative bei uns im Haus sehr, sehr dominant. Und ich glaube, das hat mich geprägt. Und
wie waren dann so die ersten Steps? Also hast du dich dann, ich meine, das ist ja jetzt alles schon eine Weile her, ja, hat man ja damals gar nicht ein Make-up genannt, sondern Visagistin, glaube ich, sogar noch.
Ja, Maskenbildnerin oder war eigentlich das, was ich angepeilt hatte damals.
Mhm. Also, gab es da für eine Ausbildung oder warst du Quereinsteiger?
Ja, nee, Quereinsteiger war ich nicht. Ich wusste, dass man zum Maskenbild eigentlich nur kommt, wenn man auch eine Friseurausbildung hat.
Ja, genau.
Und da ich aber, mein Vater halt Akademiker und eigentlich war das bei uns einfach keine Option, dass ich eine Friseurausbildung mache, muss ich jetzt heute sagen. Und dementsprechend war ich auf einer privaten Maskenbildnerschule in Köln in der Maske und habe da also ein Jahr lang sehr intensiv eine Schule besucht. Und dieser Teil H war aber bei mir immer so ein bisschen, ist immer hinten abgefallen. Also es war nie mein wirklicher Fokus. Deshalb mache ich auch heutzutage fast gar keine Haare mehr. Mein Fokus ist wirklich ganz klar auf Make-up. Das ist das, was ich auch gut kann, was ich auch immer schon machen wollte eigentlich.
Aber Maskenbildner und Hair and Make-up, beziehungsweise nur Make-up für Magazine und Co., ist ja doch ein Unterschied. Also bei Maskenbildner machst du ja so Theaterschminke gerne, gell? Ja. Wo du auch mal Narben und irgendwas nicht schön machst, sondern ins Gegenteil umwandelst.
Ja, es war auch so. In der Ausbildung war es tatsächlich sehr handwerklich. Meine Arbeit war sehr grob. Wir haben Perücken geknüpft. Wir haben irgendwelche Masken aus Alginat modelliert. Wir haben Special Effects gemacht. Und der Schminkteil war einfach nur sozusagen eine Epoche, ein Teil davon. Und es lag mir am Anfang auch gar nicht so am Herzen. Also es war gar nicht so my key interest. Ja, ich finde das schon viel spannender, auch Menschen wirklich richtig zu verändern und zu verwandeln, mit verschiedenen Materialien zu spielen. Aber nach der Ausbildung habe ich dann auch schnell gemerkt, dass man einfach mit Schminken sehr viel leichter und schneller ins Business kommt und Geld verdient. Und damals war der Beruf auch noch nicht so gehypt, ne? Heutzutage hast du ja durch Social Media das Gefühl, jeder zweite Kreative ist irgendwie Make-up-Artist und jeder schminkt sich sowieso. Ja, da war das noch gar nicht so ein Beruf, der so gehypt war. genau, nach der Ausbildung erstmal angefangen in Köln bei Film und Fernsehen. Habe da so mein erstes Geld verdient. Bei Unter uns habe ich angefangen. Aber tatsächlich.
Das ist
halt mega basic und halt beim Fernsehen. Und bin dabei dadurch in die Routine gekommen und habe die Stadt Köln halt besser kennengelernt, weil ich nur die Außendrehs gemacht habe. Und ja, die ganzen SchauspielerInnen waren halt gleichaltrig. Und was mich damals ein bisschen getriggert hat, das war dieser Fakt, dass ich immer nur Maske gerufen wurde. Ne? Mhm. Man hatte keinen wirklichen Namen, sondern war so die Maske zu
Dabei abfudern. Hast du so einen schönen Namen. Wollte dich eh fragen, ist Loni eigentlich dein richtiger Name oder ist das eine Abkürzung?
Nee, Loni Friederike Bauer heiße ich.
Das ist so ein schöner Name.
Danke.
Woher kommt der Name? Weißt du das?
Also bei uns ist das so ein Familienname. Meine Großmutter hieß auch Loni, meine Mutter heißt Loni und jetzt heiße ich auch noch Loni.
Loni.
Aber meine
Dritte.
Mutter nennt mich tatsächlich Friederike. Ach. So ist auch zu Hause noch mein Rufname und auch früher in der Schule hieß ich noch Friederike. Und dann war ich irgendwann nach dem Abi auch in Amerika, das war nochmal eine andere Geschichte und die konnten meinen Namen Friederike einfach überhaupt nicht aussprechen. Dann habe ich nur gesagt, Friends call me Loni. Und Loni Bauer ist einfach rein fürs Business, viel kompakter, sieht schön aus durch die Vokale und ja.
Nee, Loni Bauer, das ist auch einprägsam. Irgendwie hat man den sofort im Kopf. Und das war damals, deinen Namen kenne ich schon, seitdem ich im Business bin.
Mhm.
Und wir haben uns aber jetzt erst live so richtig kennengelernt.
Das stimmt.
Ja, wenn sich zwei Frauen zusammentun und dann was Großes machen wollen.
Ja.
Ne? Aber dazu kommen wir später.
Auf jeden Fall.
Wir wollen ja jetzt hier nicht spoilern. Ne? Nee, okay. Dann warst du bei Unter uns.
Genau, und habe dann so ein bisschen Routine bekommen. Ich meine, wie alt war ich da? Da war ich, lass mal überlegen, 23, 24, also echt noch ein Küken. Die SchauspielerInnen waren gleich alt und ich war halt total genervt, weil ich immer nur Maske hieß. Mhm. Und weil das auch irgendwie so eine Hierarchie gab es da, ja. Die Schauspieler, die hatten dann irgendwie ein anderes Ansehen als die Maske. Und dann habe ich gesagt, nee, Moment mal, ich werde ja so hart an mir arbeiten und so gut werden, dass die Menschen sich an meinen Namen erinnern und dass ich eine Relevanz habe in der Branche. Und damals wusste ich noch gar nicht, wohin das alles geht. Ja, so, es hat sich alles ganz natürlich peu à peu aufgebaut. Aber ich kann auf jeden Fall jetzt rückblickend sagen, dass ich immer sehr viel gearbeitet habe, sehr viel Zeit aufgebracht habe. Es war wirklich jahrelang mein Hauptfokus in meinem Leben. Es ist auch immer noch, natürlich jetzt kommen die Kinder und die Familie noch dazu. Aber es ist schon ein ganz prägnanter, leitender roten Faden mit der Motivation, der Leidenschaft für Make-up, die mich jetzt durch diese ganze Karriere gebracht hat. Also es fühlte sich wirklich immer ganz natürlich an.
Was war sein absoluter Game-Changer, wo du dann wusstest, okay, ich möchte gerne meine Kunst in Magazinen und in Werbekampagnen zeigen und raus aus dieser Schauspielgeschichte?
Ja, also es war natürlich, also das mit dem Schauspiel, das habe ich dann sofort abgehakt. Nach der zweiten Absage war ich beleidigt, habe gesagt, okay, ich gehe hinter die Kulissen. Und dann habe ich diese Maskenbildner-Ausbildung gemacht und das war auch genau die richtige Entscheidung für mich. Und dann habe ich aber gemerkt, bei Film und Fernsehen geht es eigentlich mehr um die Schauspieler als um meine eigene Kunst und meine Kreativität und habe gesehen, dass im Fotobereich einfach viel mehr Ausdrucksmöglichkeit ist für Make-up. Du kannst halt viel kreativer arbeiten, viel spielerischer mit Farben und Texturen umgehen. Und damals fing man dann parallel zum Geldverdienen immer an, sich so Test-Shootings zu organisieren. Und
warst du damals picky mit Fotografen oder warst du einfach erstmal so?
Nee, da kann
so
man noch nicht picky sein. Da wusste man auch noch gar nicht, wer ist denn jetzt gut und wer ist schlecht. Man hatte so seine Jungs, die fand man toll. So. Da hat man sich so ein bisschen gebondet und dann hat man sein Ding gemacht. Und ja, irgendwann hatte ich dann die erste Agentur in Düsseldorf bei der Laura Breuer am Karlsplatz. Und dann fing dann so an mit so Katalog-Shootings. Und ich habe aber parallel immer mein Buch aufgebaut mit dem Fokus auf Beauty und auf Make-up. Und das konnte ich auch immer schon echt gut. Es war natürlich damals schon irgendwie auch so ein bisschen crazy Ideen, wenn ich das jetzt so zurückblicke. Ne? Man hat halt einfach versucht, Make-up neu zu interpretieren und zum Teil auch natürlich nicht immer den besten Geschmack, aber man hat sich halt so ausprobiert. Ja, es ist halt einfach so ein Werdegang. Genau, und irgendwann war der größte Switch, war, glaube ich, dass ich dann entschlossen habe, von Köln nach Hamburg zu ziehen, um mich noch stärker zu fokussieren und noch mehr in den Mode- und Beauty-Markt reinzukommen.
War Hamburg damals so stark?
Ja, Hamburg war damals so die Stadt, wo am meisten auf jeden Fall passiert ist.
Ja, weil da Otto
Business.
Und
an die größten Marken, die größten Werbeagenturen und ja, auch Haare-Make-up-Agenturen. Genau, und so ging das dann los. Und dann Step by Step hat man dann sein Fotobuch immer wieder neu machen müssen, neues Bildmaterial rein. Wir haben getestet. Ich habe unheimlich viel Zeit und Kraft investiert, um zu testen. Bin dann damals auch von Hamburg aus mit dem Nachtzug für irgendwelche Testshoots nach Paris gereist und habe dann da mit den ersten internationalen Fotografen Tests gemacht. Und dann habe ich so in Hamburg mein Ding gemacht. Und dann ein großer entscheidender Punkt war dann, als ich das erste Mal in New York war, einmal für 3 Monate, um mein Buch aufzubauen. Und da kam ich einfach wieder nach Hamburg und man merkte schon, okay, jetzt sieht die Mappe tatsächlich anders aus als bei den anderen Hamburger Make-up-Artists. Man hatte einfach anderes Bildmaterial, viel mehr POC. Es waren andere Fotografen. Ich hatte mich qualitativ einfach um 100% verbessert. Mhm. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr langer Weg. Und ja.
Hast du auch mal Zweifel gehabt, dass du irgendwo gedacht hast, okay, komm, ich kann nicht mehr irgendwie, ich komme nicht vorwärts? Oder hattest du das Glück, dass du das Muss durchgerutscht bist?
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gar nicht so viel reflektiert. Ich habe immer nur von einem Projekt zum nächsten dran gearbeitet, mich zu verbessern. Habe überlegt, okay, wie kann ich es machen, dass ich wieder mir selbst vor allem gefalle? Ne? Weil ich glaube, bei mir in der Karriere ist es so, dass ich selber mein Hauptkritiker bin. Ja? Ich wollte mich einfach stetig verbessern. Das war meine Hauptmotivation.
Hattest du dann schon irgendwie, ja, ich möchte jetzt die und die Kunden haben? Oder hat sich das organisch durch dein, du hast ja dann eine Hair and Make-up Agentur gehabt, was im Endeffekt vergleichbar ist mit einer Modelagentur, die halt einfach dann Hair and Make-up oder Stylisten und oder Fotografen vermitteln. Mhm. Hattest du dann schon, okay, jetzt will ich in diese High Fashion, ich will in diese Beauty-Geschichte rein oder was waren so die extra 10%, wo du gesagt hast, okay?
Also mein Ziel war es natürlich lange Zeit immer, ich will einmal Vogue shooten. Ne? Vogue ist halt immer noch das gewesen, wo ich gesagt habe, okay, wenn du das geschafft hast, dann hast du es geschafft. Und ich werde nie vergessen, wie ich dann auch irgendwann natürlich im Laufe meiner Karriere mal ein Apartment in Paris hatte. Habe dann auch einen Sprachkurs gemacht, habe nachmittags getestet.
Parlez-vous français?
Un peu, oui. Avec un bouton de vin.
Okay, ich bin raus. Also ich habe Jahre für diesen Satz gebraucht.
Nach einem Fläschchen Wein geht's noch besser. Anyway, ich war in Paris, hatte so eine kleine Chambre de Bonne in der Nähe von Montmartre und habe morgens Französischkurs gemacht und nachmittags mein Buch aufgebaut. Und damals war mein Buch auch schon ganz ansehnlich, weil ich eben auch schon einmal in New York gewesen war. Und ich werde nie vergessen, in diesem Moment, dann hatte ich mich damals bei Ralf Mecke vorgestellt. Mm. Und Ralf Mecke war damals der Superhero der deutschen Vogue und ist auch nach wie vor jemand, vor dem ich ganz viel Respekt habe, weil er irgendwie für meine Karriere früher so entscheidend war. Auf jeden Fall war das so der Erste, der mich optioniert hat für die deutsche Vogue. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, als ich als junger Make-up-Artist noch voll grün hinter den Ohren im Supermarkt stand in Paris. Und dann kam der Anruf nach einem Go-See. Das mussten wir ja auch machen, wir Make-up-Artists.
Ach, aber wie stelle ich mir dann Go-See vor? Gehst du dann auch zur Vogue?
Du gehst nicht zur Vogue, aber du gehst zu den Fotografen. Und dann hatte ich gehört, okay, dieser Ralf Becker, der shootet halt ganz viel deutsche Vogue. Und dann hatte ich meine deutsche Agentin, die Dagmar Rump, von Close-Up damals gebeten, okay, bitte mach mir doch mal ein Connect. Ich bin jetzt gerade in Paris. Und dann hat sie mich da angemeldet und dann bin ich noch zu ihm nach Hause, das weiß ich noch. Und dann habe ich nur gesagt, hi Ralf, ich bin Luni, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Hier sind meine Arbeiten.
Hast du dann auch so eine Art Modelbuch, gell?
Ja, genau, man hat eine Fotomappe und damals war es halt auch total kostenintensiv. Was? Man hat dann irgendwelche super High-End-Fachabzüge machen lassen, die kosteten damals, ich weiß nicht, es hört sich jetzt so an, vielleicht uralt, wenn ich das alles erzähle, aber es sind, glaube ich, bestimmt 50 Mark pro Print.
Das war richtig teuer.
Dann hattest du 6 bis 8 Prints pro Strecke, dann hast du einen Test gemacht, dann warst du einfach mal 400-500 Mark weg. Mhm. Und das als Berufsanfänger, das war schon echt crazy. Ne? Das war ein richtiges Invest. Genau, und dann ist man da mit dahin, hat ein Pläuschchen gehalten und manchmal merktest du schon, dass es einfach so ganz gelangweilt durchgeblättert wurde. Damals war auch so dieses, das menschliche Miteinander noch nicht so respektvoll, habe ich das Gefühl, in der Branche, wie das jetzt ist. Ne? Da können wir aber auch gleich nochmal sprechen, was mich auch total spannend, diese Hierarchien am Set. Auf jeden Fall damals nicht Ralf Mecke, aber es gab schon ein paar Fotografen, wo du hingegangen bist und die haben dein Buch angeguckt und es war einfach nur so, Schätzchen, irgendwie, was ist das denn? Ne? Du merkst sofort, okay, die lassen sich so abblitzen.
Ja, die spielen mit ihrer Macht.
Ja, genau, aber das haben die Modelle spielen genauso mit ihrer Macht, ja. Und das kannst du dir heutzutage gar nicht mehr erlauben. Mhm. Aber es gibt jede Version, egal auf welchem Level, immer auch nochmal nett und respektvoll. Mhm. Deshalb kannst
du heutzutage... Dankeschön, aber du passt leider jetzt nicht so.
Es kann sich keiner mehr erlauben, genau. Oder vielleicht versuchen wir es nochmal in einem halben Jahr, ne? Aber und damals war das halt irgendwie noch ein bisschen anderer Gegenwind, den man da zum Teil gekriegt hat.
Hast du dann die Vogue-Option, wurde die dann gebucht?
Genau, und das wollte ich kurz erzählen. Auf jeden Fall war ich danach, haben wir uns verabschiedet, alles klar. War irgendwie so ein ganz netter Moment. Und dann rief eine halbe Stunde später, stand ich im Supermarkt und dann kam der Anruf von meiner Agentin. Es hieß, Loni, du bist optioniert für Cover und 6 Seiten in der deutschen Vogue. Und dann, ja echt, und ich habe natürlich so einen Moonwalk durch die an den Regalen vorbei, ne? War super happy. Ich weiß nicht, diese Option hat nicht geklappt, ja, aber ich werde diesen Moment, halt dieser ersten Option, dass halt jemand an dich glaubt für dieses Level.
Alles fängt mit einer Option an.
Das werde ich einfach nicht vergessen, ne? Es hat dann irgendwie noch ein paar Jährchen gedauert, bis dann wirklich tatsächlich, musste ich erstmal nach New York ziehen.
Nach New York?
Das Christiane Arp mich dann tatsächlich für mehrere Vogue-Strecken und Cover damals gebucht hat. Ist ja auch immer so ein bisschen so, dass die Qualität sich auch immer daran misst, in welcher Stadt du lebst. Komischerweise, zumindest in Deutschland ist es so. Mhm. Es war auf jeden Fall lange Zeit immer so, dass alles, was im Ausland ist, ist erstmal immer schicker und trendiger und besser. So, ne? Das heißt, ich habe dieselbe Arbeit gemacht und habe in Hamburg gelebt, bin ich nach New York gezogen und ab dem Moment hatte ich eigentlich in Deutschland die fettesten Anfragen, ja? Wo ich mich immer frage, Leute, I'm still the same person, ja? Was ist los, ne? Ja, und dann habe ich in New York gelebt und war eigentlich dann gefühlt zweimal im Monat in Deutschland, um dann genau die Jobs zu machen, die ich in Deutschland immer machen wollte.
Das heißt, du bist von Hamburg nach Paris?
Ja, genau.
Und dann von Paris nach New York?
Und dann war ich in New York, genau.
Wie lange
warst
du?
In New York war ich mehrfach, einmal 3 Monate, dann war ich einmal, ich glaube, ein Jahr da und dann bis zur Geburt meiner Tochter. Dann hatte ich auch ein O-1-Visa. Das war also bis 2009 habe ich etwa 4 Jahre da gelebt.
New York ist ja auch so ein ziemlich teures Pflaster. Da musst du ja dann auch dementsprechend arbeiten. Und
ja, also wie gesagt, ne, ich hatte ja dann echt super tolle Jobs auch in Deutschland und bin dann immer wieder auch in Deutschland gewesen, um große Kampagnen abzugrasen. Und so konnte ich mir dann auch in New York ein super Leben finanzieren. Hatte dann aber auch relativ eine ziemlich gute Agentur in New York. Habe mit Walter Chin und Greg Cadell damals dann auch viel für Macy's gearbeitet mit horrenden Tagesgagen, die ich bis dahin gar nicht kannte. Und mein Gott, wenn du irgendwie Single bist und wohnst in einem kleinen 35 Quadratmeter Apartment in East Village, damals war es jetzt irgendwie nicht so mega alles teuer. Geld war irgendwie bei mir nie so ein Thema, ja. Das hat man verdient, dann hat man es wieder verprasst, so. Es war alles cool, weil man hatte ja eigentlich nur sich.
Darf ich dich fragen, wenn man, viele reden über Geld, nicht? Ich persönlich bin aber eigentlich ein Befürworter davon, weil das ist immer alles so geil. Das ist so eine typisch deutsche Geschichte, dass man immer nicht über Geld spricht.
Ja.
Also, damals, das ist ja auch schon wieder eine andere Zeit mit Hair und Make-up, aber wenn man das damals, ich rede nicht von heute, sondern von damals vergleicht, von den deutschen Gagen zu den New Yorker Gagen, wo fängt man in Deutschland an und wo geht es bis hin nach New York?
Es ist auf jeden Fall schon mal, kannst du sagen, also als Make-up-Artist eine Tagesgage, das also Vierfache, würde ich sagen, was du kriegst als Tagesgage, zumindest also als ich da gelebt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei Kollegen. Ich habe gehört, jetzt sind die Rates voll runtergegangen für Make-up-Artists in New York, weil es einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt.
Angebot und Nachfrage.
Genau. Und wenn es jemand auf einmal für $1,000 macht, okay, dann ist es so. Und vielleicht auch für weniger, ja. Damals haben wir echt noch richtig, sind wir super bezahlt worden. Und, ich habe auch echt schon ziemlich oben mitgespielt dafür, dass ich eigentlich relativ kurz nur da war. Aber da war es zum Beispiel so, habe ich noch einmal Numero geshootet, rauf und runter. Und das war damals dann auch so was Angesagteste, coolste Heft.
Ja.
Und dann hatte ich da aber so viel Respekt vor, weil du musst ja auch von der Persönlichkeit so ready sein und selbstbewusst sein. Und es geht natürlich darum, was du da selber schminkst, aber es geht vor allem darum, wie fügst du dich in so Teams ein und finde dich cool. Und checkst du, was da am Set los ist? Bondest du mit den richtigen Leuten? Ne? Und das ist, glaube ich, schon was, selbst 2009, als ich dann da war, ich glaube, ich bin jetzt in einer ganz, ganz, ganz anderen Festigkeit meiner eigenen Persönlichkeit, als ich das damals noch war. Ich glaube, ich war noch nicht ganz fertig. Ich war noch nicht ganz so weit. So.
Ist man denn jemals fertig?
Nee, fertig nicht. Aber ich glaube so, du hast auf jeden Fall schon diese innere Haltung, dass du dachtest, egal was kommt, ich hab Bock drauf und wenn mich keiner anquatscht, dann quatsche ich dir immer an. So, ne? So dieses kind of Attitude. Und damals war ich einfach noch sehr ehrfürchtig. So. Und wenn man zu schüchtern ist und zu ehrfürchtig, dann wird man vielleicht auch übersehen und nicht so richtig wahrgenommen. Ne?
Aber ich glaube, das war auch damals eine andere Zeit. Da war das auch mit den Hierarchien, wo du das vorhin angesprochen hattest, nochmal deutlich präsenter. Also da war das wirklich.
Und man musste dann halt dann am besten noch mit denen im Anschluss noch irgendwie feiern, kiffen und koksen gehen, auf Deutsch gesagt. Ja, es ist tatsächlich so, ne? Und weiß nicht, ich bin halt anders mit Druck umgegangen. Ich habe extrem viel Sport gemacht und New York war super und war auch mega wichtig für meine Karriere. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch echt Momente, wo ich richtig einsam war. Ne? So, weil sich halt alles nur um die Karriere dreht, weil dich jeder abscannt, was hat sie, was ich haben könnte, was mir für meine Karriere hilft. So, und das meine ich mit, die Persönlichkeit muss ready sein. Du musst das halt auch aussitzen können. Du musst so mit so starken Persönlichkeiten, die in der Branche einfach sind, auch umgehen können.
Ja, es hat keiner auf einen gewartet. Man muss genau. Es beweisen. Aber dafür sind die 20er da. Also sehe ich heute, ja. Indem ich jetzt schon länger nicht mehr in den 20ern bin, dass die 20er zum Ausprobieren sind. Man darf hinfallen, man darf sich entdecken, man darf sich entwickeln. Und ja, das prägt dich ja auch. Das macht dich ja schlussendlich zu der Person, die du heute bist.
Ganz genau. Und ich bin auch total happy über den Weg. Und ich bin auch froh, dass ich mich dafür entschieden habe, dann letztendlich mit der Geburt meiner Tochter Ida eine Karriere in Deutschland zu haben, weil ich einfach gewusst habe, von oben aufs Leben betrachtet, ist mir der private Teil einfach genauso wichtig wie diese wundervolle, schöne Karriere, die ich jetzt auch habe.
Man kann also auch für mich, beides haben. Ja. Wie machst du das? Wie hast du das dann? Ich meine, du hast das Baby. Ich meine, ich als Agentin kann dann zum Beispiel, wenn ich mein Baby, also ich meine, als Charlie geboren, der lag dann neben mir und ich mit dem Laptop auf meinem Schoß. Das ist ja machbar. Aber du musst ja physisch immer komplett anwesend am Set sein.
Ja, ich bin also bis ich im 8. Monat schwanger war, war ich in New York. Bin dann wirklich so mit dem letzten Flieger noch nach Hause und war dann auch wirklich froh, weil mein Mann und ich hatten damals eine Fernbeziehung. Und dann habe ich mich entschieden dazu zu sagen, okay, ich kriege das Kind in Deutschland und ab dann werde ich auch in Deutschland mainly mein Business haben. Und ich glaube, ich war extrem ehrgeizig, auch nach der Geburt meiner Tochter. Habe sehr, sehr, sehr schnell wieder angefangen zu arbeiten. Ich weiß noch, wie 5 Wochen nach der Geburt von Ida eben auch Christiane Arp eine Option gesetzt hat für eine Coverstory für die Vogue. Und dann habe ich gesagt, ja komm, wir geben eine erste Option. Wer weiß, ob die mich buchen. Ne? Ich war noch gar nicht so weit. Du bist ja hormonell noch auf einem ganz anderen Stern. Ja. Und dann haben die mich aber wirklich gebucht. Und dann bin ich mit Assistent und meinem Mann und der kleinen Maus nach Berlin und haben dann in dem Hotel, wo auch die Models waren, ein Zimmer gebucht. Und dann bin ich immer von einem Zimmer ins andere, habe zwischendurch gestillt. Und das war ein totales Chaos. Ja, habe natürlich Pokerface-mäßig so getan, als wäre nichts, weil das wollte ja auch keiner wissen, dass du einen Säugling dabei hast. Das musste also alles recht geheim passieren. Und damals war ich auch mit Christiane noch nicht so eng, dass man sagt, pass auf, ich habe hier meinen Säugling, ne, ich bringe die mal eben mit. Oder selbst heute könnte man es vielleicht sogar machen. Damals war es überhaupt nicht denkbar, ja. Und dann passierte das halt alles so total geheim. Und mein Mann war das erste Mal mit dem Baby den ganzen Tag alleine. Wir haben vorher, hat es mal abgepumpt, dass sie genug Milch war, da war. Es war halt mega Stress. Ja, das würde man vielleicht auch gar nicht mehr so machen. Aber ich dachte, okay, das ist jetzt der Weg.
Für einen Tag, das geht schon.
Wir rocken das jetzt, ne? Und als ich dann abends im Auto saß mit Christiane und sie sagte, oh Loni, irgendwie, es war ja ein super Tag, vielen Dank für das schöne Make-up. Ich habe gehört, du hast ein Baby gekriegt. Und ich so, lass uns nicht drüber reden, das ist easy going irgendwie.
Und den schnall ich mir hinten drauf.
Und ich kam zum Hotel zurück, mein Mann war natürlich fertig, erster Tag mit dem Baby alleine. Aber letztendlich, für mich bedeutet Glück eben beides. Ich möchte diese traumhafte Karriere, aber ich brauche auch meine Familie ganz genauso. Und ich bin ganz, 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 ganz dankbar, dass ich es nicht verpasst habe, diese gesunden, glücklichen Kinder in die Welt zu setzen. Weil man das einfach auch schnell verpasst in diesem Business. Ja, weil man ehrgeizig ist, man reist viel. Private Dinge haben einfach nicht so die Relevanz, wenn du dann richtig erfolgreich bist und oben mitmischst. Ne? Beziehungsweise dein Privatleben findet eigentlich im Business statt, sagen wir es mal so.
Ja, es wird zu einem.
Genau.
Irgendwie, ne? Ja, ich kenne das von mir selber, aber irgendwann hat man sich dann Gott sei Dank so eingegroovt, dass wirklich für jeden genug Zeit ist und keiner mehr vernachlässigt wird.
Ja.
Es dauert ein bisschen.
Ja, auf jeden
aber
Fall.
Ich weiß ja auch, wenn Loni Bauer jetzt Feierabend hat, dann ist Mama-Time und dann bist du mit deinen Töchtern im Reitstall.
Ja,
und,
genau.
Und jetzt ist, glaube ich, am Wochenende, was ist jetzt zu Ostern geplant?
Ja, morgen fahren wir in Heidepark Soltau und gehen richtig schön Achterbahn fahren.
Yay.
Und am Freitag gehen wir ins Harry Potter Theater. Ich mache dann halt auch immer so Kids-Tage, wo ich dann wirklich auch mir ganz schöne Dinge vornehmen mit denen, die verwöhne und wo sie auch ganz intensiv
ich glaub,
mich erleben.
Quality Time ist halt das. Nicht nur anwesend sein, es gibt ja viele Eltern, die einfach da sind, aber da ist die Quality Time nicht so.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe einfach ein ganz tolles Netzwerk. Ich habe eine ganz großartige Schwiegermutter, die sich um die Kids kümmert, wenn ich nicht da bin, auch immer schon gemacht hat. Und mein Mann ist auch wirklich viel zu Hause, weil er auch im Homeoffice ist und wir kriegen das immer alles gut hin. Aber am Anfang, als die Kleinen waren, das ist schon eine Herausforderung, ne? Und das kostet auch echt viel Kraft, natürlich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das alles so mega easy gelaufen ist mit dem Säugling in dem Business. Ich vom Ehrgeiz getrieben, dachte dann so, ja klar, es jetzt geht's weiter, ne? 2 Monate sind um, aber das kriegt man alles hin.
Ja, das ist so das Los der Frauen, ne? Dass wir das wirklich. Aber wir können das alle so gut mittlerweile.
Also, das stimmt, auf jeden Fall.
Wir können das so gut. Ja. Da bin ich auch immer Women Power. Und heutzutage sind sie auch Gott sei Dank alle. Man ist stolz darauf, Mama zu sein und Business Lady. Man kann beides vereinen.
Absolut.
Es war ein harter Kampf, bis wir dorthin gekommen sind.
Ja, das
aber
stimmt.
Mittlerweile wird das richtig gut anerkannt und auch Models bringen ihre Babys mit an
das
Set.
Stimmt.
Und stillen und dazwischen shooten sie dann den einen Look und den anderen Look.
Also ich habe früher meine Schwangerschaft tatsächlich verstecken müssen, als ich in New York gearbeitet habe. So, es wollte keiner sehen und dann dachte die Agentin, dachte dann auch so, ey Loni, sprich da bitte nicht drüber und so und denken die, du bist nicht belastbar und so richtig crazy.
Aber das ist doch voll der Druck für dich gewesen.
Ja, das war auch echt auf jeden Fall Druck. So, aber schon eine andere Zeit einfach, sagen wir mal so. Ist jetzt 14 Jahre her, meine Tochter ist 14. Also,
aber da hat sich, also Gott sei Dank, toi, 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 so viel getan. Auch für
aber
uns
du musst es ja auch stemmen.
Ja, ja, aber deswegen sage ich das ja, dass ich weiß, wie hart das ist. Aber bei mir konnte mein Kind neben mir liegen. Ich musste nicht irgendwo physisch woanders sein. Ne? Mhm. Also, weil wir haben jetzt auch bei uns jetzt nicht unbedingt gerade Eltern gehabt, die uns helfen konnten, sondern wir sind nur zu dritt. Also,
ja, ja, genau.
Und das war dann auch etwas schwieriger. Aber jetzt... Ja. Erst 4, da ist ein Gröbsten raus.
Ja, und du kümmerst dich aber auch um die ganzen anderen tollen Mädels. Das ist ja auch ganz viel emotionale Unterstützung.
Total.
Und wo man auch eine riesen Verantwortung hat. Und
du bist Mama für die ganzen
ist
Modelle.
Schon so, oder?
Definitiv, definitiv. Und aber das machst du mit Leidenschaft. So wie du deinen Beruf machst, es fällt dir gar nicht mehr auf, dass du arbeitest.
Mm,
du machst es einfach.
Genau. Ja.
Und das ist das ganz Besondere daran, ja. Hast du mal so einen richtig krassen, peinlichen Patzer gehabt, wo du mal irgendwie schminken musstest und dann warst du aber so stresst, dass der Kajalstift nach oben oder...
Also eine meiner liebsten
Anekdoten. Ich habe eine Friseurausbildung gemacht und ich weiß noch, wie ich mich daran erinnere, mit meiner Freundin die Haare geschnitten, wir haben gequatscht, lalalala, und da habe ich den falschen Winkel gezogen und auf einmal zack.
Ja, ich habe tatsächlich meiner Kundin ins Ohrläppchen geschnitten. Das war echt...
Aber das ist ein Klassiker.
Ich sage jetzt natürlich auch nicht, wer es war, aber es ist jetzt kein unbekanntes Gesicht. Und der hat auf jeden Fall blonde Extensions und hat das selber nicht gemerkt. Aber ich merkte halt nur, wie meine Finger dann irgendwie...
Wie, die hat das nicht gemerkt? Dass
ja, sie hat das irgendwie nicht richtig gecheckt, glaube ich. Auf jeden Fall.
Geblutet natürlich,
ja, es hat echt so gut stark geblutet. Und dann die ganzen blonden Extensions, das ist kein so schöner Moment. Das ist auf jeden Fall, ist auch schon ewig her, aber es ist so ein Moment, wo ich so dachte, alter Verwalter, ne, was mache ich denn hier jetzt gerade? Und eine wunderschöne Geschichte, die ich auch immer wieder an der Stelle erzähle, ist dieser Moment, wo ich bei Pat McGrath im Team war. Ich war ja auch bei Pat im Showteam.
Magst du kurz erklären den Zuhörern, so, wer
genau.
Pat ist?
Also Pat McGrath ist sozusagen the mother of Make-up, wie sie sich selbst nennt. Viele von euch kennen vielleicht ihre wundervolle gleichnamige Make-up-Linie, Pat McGrath. Und sie hat halt früher sozusagen Italian Vogue regiert, zusammen mit Steven Meisel, hat die schönsten Looks rausgehauen und ist sozusagen die Koryphäe international in New York, die Make-up-Branche regiert.
Mhm.
So. Sie war immer so der Trendsetter und das, wonach wir Make-up-Artists uns alle ausgerichtet haben. Und relativ unerfahren auch als, also auf jeden Fall show-unerfahren, bin ich zu ihr ins Team geraten, kann man nicht anders sagen. Da hat meine damalige Hamburger Agentin auch eine E-Mail geschrieben zu Streeters in London und hat gesagt, hier, ich habe hier jemanden sehr talentiertes. I send you my best makeup artist, Loni Bauer. She would like to join the shows. Also sie würde einfach gerne die Shows in Mailand machen. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass wir da reinkommen? Ne? Und dann kriegten wir 2 Stunden später ein Fax. Let's see what Pat says. Ja, und dann kriegten wir eine Showliste aus Mailand. Mit den ganzen großen Designern, ich glaube 12 Shows in 8 Tagen oder so haben wir gemacht. Anyway, war auf jeden Fall natürlich aufregend und dann weiß ich noch, dass ich so aufgeregt war, dass ich auf irgendeiner Show Backstage einem Mädchen die Beine eincremen wollte und habe nicht gesehen, dass sie Seidenstrumpfhosen anhatte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei welchem Designer es war. Hat Gott sei Dank keiner mitgekriegt, aber es war auch in so einem Moment, okay, wo ist jetzt hier the backdoor? Ich muss ja ganz schnell aus der Situation raus.
Aber das ist ja noch halt, harmlos.
Ja, aber es sind so Situationen, das ist auch okay. Ansonsten so richtige krasse Fauxpas, so sind mir Gott sei Dank nicht passiert, auf jeden Fall nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was mir jetzt noch in Erinnerung geblieben ist. Klar hatte ich manchmal so Jobs, wo ich dachte abends so, boah, bitte Gott sei Dank ist das vorbei, dieser Tag. Ja, es war schrecklich. Aber es hat sich jetzt nicht so in mein Gedächtnis eingebrannt. So. Ich hatte natürlich auch manchmal Models, die einem auch das Leben manchmal ein bisschen anstrengender gemacht haben. Ja, also so schlaraffenlandmäßige Personalities, wie du die hast, das ist ja wirklich eine totale, ist ja keine Normalität in dem Sinne. Ja, also es gibt natürlich schon Mädchen, die auch andere Skills haben und ein bisschen anstrengender sind, mehr High Maintenance, die einfach sehr intensiv sind.
Wie siehst du dadurch, dass du ja ständig die schönsten Frauen, ob das jetzt Celebrities sind oder Models sind, in deinen Händen sozusagen hältst? Was unterscheidet ein Model von einem Topmodel deiner Meinung nach? Ich meine, du hast ja wirklich alle von New Faces bis etablierte Topmodels, hast du sie ja alle regelmäßig sozusagen vor deinem Pinsel oder in? Wie nenne ich das? Du weißt, was ich meine.
Also die Bezeichnung Topmodel, finde ich, die kriegt man dann, wenn du hinterher on camera siehst, dass wirklich jedes Foto funktioniert und dass man ganz wenig Ausschuss hat. Dass einfach dieses Gesicht oder das Model on camera nochmal so viel Variationen von ihrem Gesicht zeigt, die a, unterschiedlich sind und die aber trotzdem halt, wo einfach kein Gesicht entgleist, will ich jetzt mal sagen, ja, dass du wirklich ganz viel Auswahl hast. Das ist für mich dann wirklich ein wahres Topmodel. Und natürlich vorab gehen die ganzen menschlichen Skills, ne? Topmodel ist halt im besten Fall höchst professionell, hat keine Attitude, bereitet sich gut auf die Jobs vor, hat gemachte Nägel, die Haare sind gewaschen, wenn sie ans Set kommt, ne? Es sind schon so ganz viele Dinge, auf die jemand achtet, der wirklich richtig Bock aufs Business hat und vorbereitet ist.
Ist es schwieriger, auch Ältere zu schminken? Ich meine, sobald man dann doch ein paar Linien hat etc. pp. Ich merke das immer selber jetzt unter den Augen, dass wenn ich dann Make-up drauf mache, dass ich dann so kleine Rillen habe. Ich meine, ein junges Gesicht zu schminken ist ja, glaube ich, jetzt keine Kunst. So in Anführungsstrichen zumindest, sondern auch mal jemanden, der etwas älter ist und der halt auch Falten hat, wenn ich das jetzt mal so...
Ja, also leicht oder schwierig, das würde ich jetzt nicht so benennen. Ja, jedes Gesicht ist anders und entweder du hast die Skills, ein Gesicht zu lesen und dann dem Gesicht etwas mit Make-up zu addieren, was dann wirklich die persönliche Schönheit noch mehr zum Ausdruck bringt. Natürlich ist eine Lippenkontur auf einer glatten Lippe ein bisschen einfacher, als wenn es jetzt eine 70-jährige Dame ist, die schon ein bisschen mehr Falten an den Lippen hat. Aber fein gehst du ja immer mit den Menschen um und mit der Haut um. Und klar, muss man vielleicht bei älterer Haut so ein paar Tricks beachten, dass man perspektivischer arbeitet im Augen-Make-up, dass dann so kleine Fältchen vielleicht wegkaschiert werden und optisch weggedrückt werden durch einen dunkleren Eyeshadow. Aber letztendlich Skills und Skills. Und entweder du bist ein guter Make-up-Artist, dann kannst du jedes Gesicht schminken, egal ob jung oder alt oder egal welche Hautfarbe und Herkunft. Entweder du hast ein Gefühl dafür oder eben nicht. Ja, ich glaube, da gibt es keine Unterschiede, ob es jetzt so schwieriger ist. Im Gegenteil, also ich finde oft ältere Modelle auch mega spannend, weil da schon mehr Leben stattgefunden hat. Und ich habe einfach auch, ganz ehrlich, so immer so tolle Momente mit den Modellen, wenn sie bei mir im Stuhl sitzen. Und wenn das ältere Modelle sind, das finde ich immer so spannend zu hören. Okay, wie war deine Karriere? Was hast du danach gemacht? Was hast du danach aus deiner Karriere gemacht? Wo stehst du jetzt im Leben, nachdem du schon in Paris warst, in New York? Du hast deine Cover. Ja, was, wo bist du jetzt in deinem Leben? Ich finde es immer super schön, auch solche Geschichten zu hören.
Du bist ja wie beim Friseur. Du kriegst ja den größten Klatsch und Tratsch eigentlich immer
das
mit.
Das ist
ne?
so, ja.
Also... Gibt es da ein paar Insider, irgendwas Cooles? Oder wurde gedacht, dass uiuiuiui?
Ach, ich gehe natürlich mit so Insights total respektvoll um, ne? Weil es natürlich auch ein Vertrauensverhältnis ist, wenn Models mir irgendwelche Geschichten anvertrauen. Man muss natürlich auch manchmal ein bisschen psychologische Unterstützung leisten, wenn jemand gerade heartbroken ist oder kommt von einem Langstreckenflug und ist gerade ein bisschen müde und geschafft. Da haben wir Make-up-Artists natürlich auch eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe. Wir müssen erstmal gucken, hey, wie fühlt sich denn die Person, die jetzt hier gerade bei mir auf dem Stuhl sitzt? Ne, was kann ich tun, damit sie sich wohlfühlt in meinen Händen?
Ihr macht auch gerne mal Massagen.
Und dann
ja,
gibt es erstmal eine kleine Massage.
Oh, und ich muss mich unbedingt bei dir anmelden.
Und,
ne?
Ja, und wir haben ja auch einfach so eine ganz fürsorgliche Aufgabe, bevor es dann erstmal zur Lookfindung geht. Ne?
Das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, gell, dass ihr diese Ruhe in dieses Modell reinbringt, damit sie dann dementsprechend dann auch...
Ja, im besten Fall. Ne? Aber da ist ja auch jeder Make-up-Artist anders. Manchmal muss ich es ja auch ein bisschen aufwachen, damit sie selber irgendwie ein bisschen mehr Energy kriegen. Das ist halt immer das, was mein Gegenüber gerade braucht. Aber es ist tatsächlich so, dass mir das noch besser gelingt, seitdem ich selber ein bisschen älter bin. Ich kann ja ruhig sagen, ich habe jetzt auch schon eine Karriere so hinter mir oder bin mittendrin. Und dadurch, dass da jetzt oft einfach noch ein paar Jährchen dazwischen liegen, zwischen mir und dem Modell, kann ich da viel souveräner mich auf die Energie oder auf die Stimmung des Modells einschwingen und dann auch wirklich das geben, authentisch geben, was mein Gegenüber braucht. Das fällt mir jetzt viel leichter als noch vor 10 Jahren oder auch vor 20 Jahren.
Das ist der große Vorteil des Älterwerdens.
Ja, ich bin einfach souverän und gucke einfach und check sofort die Lage und weiß genau, was die brauchen und mache es einfach aus einer authentischen Liebe heraus, ja. Und deshalb fällt mir das so leicht. Es ist wirklich so.
Ich glaube, alles, was du mit wahnsinniger Leidenschaft machst, deswegen bist du auch da, wo du jetzt bist.
Mhm.
Weil ja. Ich glaube, du kannst wirklich nur richtig, richtig gut sein, wenn du mit der absoluten Passion da rangehst. Dann
so.
Kannst du Berge versetzen und dann hält dich auch nichts ab, sondern du gehst immer einen Schritt nach dem nächsten. Und
genau.
Was würdest du neuen, wenn jetzt irgendwie ein Zuhörer sagt, boah, die Geschichte von Loni finde ich so toll.
Mhm.
Ich habe auch Bock auf Hair and Make-up.
Ja, was, wie fängt man an? Also natürlich kommt man an einer guten Ausbildung nicht vorbei. Man sollte auf jeden Fall, auch wenn man Autodidakt ist und bisher vielleicht nur auf Instagram sich geschminkt hat, auf jeden Fall eine Make-up-Schule besuchen. Ich habe selber auch eine Kooperation mit The Face Art Academy hier in Hamburg, wo ich Head of Artistry and Education bin. Also eine fundamentale Ausbildung ist wirklich unumgänglich. Wenn man tatsächlich in Deutschland arbeiten will, dann sollte man auf jeden Fall auch Friseurskills haben und sich mit Haaren richtig gut auskennen. Und dann ist es so, dass man einfach immer wieder selbst an sich arbeiten muss. Man muss sich vernetzen. Ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste, dass man guckt, welchen anderen Make-up-Artist will ich gerne mal assistieren und muss dann versuchen, sich mit denen zu vernetzen, ohne pushy zu sein. Man kann bei Haare Make-up-Agenturen anläuten und mal fragen, ob man vielleicht auf Shows assistieren kann. Muss natürlich auch echt sehr viel Zeit erstmal unentgeltlich aufbringen, um einfach in die richtigen Teams zu kommen, ja. Und man muss vor allem auch so ein bisschen demütig bleiben, dass man nicht nach einem tollen Erfolg gleich denkt, man hat es voll drauf, sondern eine Qualität beweist sich erst dann, wenn du schon ein paar Jahre erfolgreich als Make-up-Artist gearbeitet hast. So ein gutes Make-up kriegt jeder hin, genauso wie ein Model auch eine schöne Veröffentlichung. Das ist nicht so das Thema, aber wirklich dran zu bleiben, beständig zu sein, für verschiedene Marken eben gebucht zu werden, für Kampagnen, das ist das, was dann auch Erfolg ausmacht. Und das ist auch das, was einem Model von einem Topmodel ausmacht, wenn du so willst. Und bei Make-up-Artists ist es auch so. Die Beständigkeit erst zeigt, dass du wirklich an die Spitze gehörst. Ne? Und dann bist du ein erfolgreicher Make-up-Artist. So. Darfst dich nicht auf verbrannter Erde bewegen. Man muss demütig bleiben.
Hm. Ja, der tiefe Fall kommt sonst ganz schnell her.
Ja.
Was ich auch ganz faszinierend finde, weil das kannst du auch widerspiegeln dann mit Paris, mit Mailand, New York, damit die Leute das auch mal wissen. Du bist ja auch Head of Make-up bei der Berlin Fashion Week für gewisse Shows.
War ich früher, das bin ich eigentlich gar nicht mehr so. Also jetzt bin ich in den letzten 2 Jahren, habe ich eigentlich bei Berlin keine große Aufgabe mehr gehabt, weil ich selber halt in Mailand und Paris war. Und zum Teil laufen die Shows auch parallel. Also ich habe das früher gemacht mit einem Kooperationspartner und auch sehr intensiv. Es war auch alles nice to have. Jetzt bin ich in Berlin nicht mehr so.
Geht mir ähnlich. Präsenz. Macht Berlin Fashion Week jetzt eigentlich auch nicht
das
mit.
Das interessiert mich auch, ehrlich gesagt. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich finde das super. Und ich finde auch die deutsche Modebranche nicht außer Acht zu lassen. Da sind ganz tolle Talente, super Designer. Ich kann nur sagen, für mein Business gerade ist es jetzt nicht so mega wichtig.
Das kann ich aber auch nachvollziehen, weil es da kommen wir nochmal später dazu. Was ist denn ein Head of Make-up? Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Okay.
Damit wir den Leuten nochmal erklären, weil wenn die eine Runway-Show anschauen,
ja,
dann denken die ja, okay, geiles Make-up hier, die Haare so.
Ja.
Aber du bist dann die Verantwortliche dafür, welches Make-up kreiert wird, richtig? Also,
genau.
Oder warst.
Also als Head of Make-up bist du sozusagen verantwortlich für den Look der Models auf den Catwalks des jeweiligen Designers. Und das findet in Berlin statt oder aber in Paris und in New York gibt es halt verschiedene Head of Make-up, die dann jeweils, die Make-up-Artists werden von den Designern gebucht. Und dann findest du sozusagen zusammen mit den Hairstylisten den passenden Look für den Catwalk. Und dann gibt es einen Look-Test, wo du dir die Kollektion anguckst, wo einige Models dann was anziehen von dem Designer und dann überlegst du, okay, für diesen Look brauchst du einfach nur Natural Make-up und dann sieht man aber, wow, da sind so Lackschleifen dran. Vielleicht können wir irgendwas Lackiges auch im Gesicht aufgreifen und ja, so entstehen dann sozusagen diese Catwalk-Looks. Und dann bist du Head of Make-up während der Show und hast ein Team, die dann unter deiner Aufsicht sozusagen den Look vervielfachen an den ganzen Models.
Also es ist ja oftmals nicht nur ein Look, sondern verschiedene, gell? Da kriegt dann mal das Model,
gibt's
das
auch,
eine
ja.
hat das, das andere hat das.
Ja, ganz genau. Aber meistens gibt es so einen Key-Look und dann haben manche Models vielleicht noch eine rote Lippe oder ja, irgendwie ein bisschen mehr Lashes. Aber eigentlich im Grunde genommen gibt es so einen signifikanten Catwalk-Look mit vielleicht ein, zwei Variationen.
Hast du irgendwie eine Show, die dir so richtig im Gedächtnis geblieben ist, wo du gesagt hast, boah, das war das krasseste, aufwendigste Make-up, was ich machen musste oder durfte?
Früher bei Pat im Team war schon krass, so diese ganzen Galliano-Shows. Da war ich auch mit Backstage, wo wir dann halt irgendwie ohne Ende Strasssteine geklebt haben auf so Topmodels, eben wie Giselle Bündchen. Ich habe das große Glück, dass ich das miterleben durfte. Natürlich konnte ich es damals auch nicht so genießen, weil ich selbst unter massivem Druck stand, ja. Aber wenn ich da jetzt zurückdenke, das ist schon so iconic moments, wo du jetzt auch heutzutage noch Bilder siehst und denkst so, ja, geil, ich war da live dabei, so, ne, ist schon schön. Und auch jetzt immer wieder, ich bin da nach wie vor in dem Showteam von Diane Kendall, weil ich einfach finde, dass sie eine der großartigsten Make-up-Artists weltweit ist. Sie ist also vielleicht nicht so laut wie eine Pat McGrath. Ich habe aber einfach von ihr extrem viel gelernt. Und immer, wenn ich die Shows mache in Mailand und Paris, ist das für mich so ein Qualitätsupdate.
Welche Shows sind das?
Zum Beispiel haben wir gemacht dieses Jahr in Mailand Max Mara, Missoni, Acris, Saka in Paris. Sie macht Acris seit vielen Jahren, aber wir haben auch früher Jean-Paul Gaultier gemacht. Und Marc Jacobs hat sie dieses Jahr gemacht in New York, diesen Look mit diesen geilen langen Wimpern.
Also ja, ja, auch schon Perücken, oder?
Genau, ja, aber das war Sam McKnight, glaube ich, für die Haare. Und es sind einfach auch Shows, die so inspirativ sind und da würde ich von Deutschland aus überhaupt nicht drankommen. Es sind ganz andere Netzwerke. Das ist für einen Make-up-Artist, der in Deutschland lebt, kaum erreichbar. Da musst du dich schon wirklich committen, musst du nach New York oder Paris ziehen, wie zum Beispiel auch ein Patrick das gemacht hat. Mhm. Ne?
Patrick Glatter.
Ganz genau.
Wie kommst du eigentlich an dein Make-up? Also ich meine, als du damals angefangen hast, bist du dann irgendwie in die Drogerie deines Vertrauens und hast dann einfach mal die ganzen Make-up-Paletten da gekauft? Oder?
Ja, wie komme ich an mein Make-up? Also Gott sei Dank ist es mittlerweile so, dass ich einen riesen Bestand natürlich habe. Ich habe einen ganzen Make-up-Raum bei uns im Keller unten, der sehr akribisch strukturiert ist und der auch immer einmal im Jahr wirklich neu renoviert und ausgemistet wird. Ich bin glücklich, dass viele Marken mir natürlich immer wieder neue Produkte schicken, weil sie sich wünschen, dass ich damit Looks kreiere oder weil sie einfach möchten, dass ich die Produkte mal ausprobiere. Und dann ansonsten baut sich natürlich so ein Make-up-Bestand mit den Jahren auf. Ich bin immer noch Friend of the Brand von Chanel. Das heißt, Chanel schickt mir auch regelmäßig immer wieder die schönsten Lidschatten und Texturen. Und ja, dementsprechend sammelt sich das alles immer so an. Und dennoch ist es so, dass ich vor großen Tusch-Shootings oder aber auch vor irgendwelchen größeren Kunstprojekten auch selber Make-up dazu kaufe oder wenn ich was sehe im Internet, wo ich sage, es inspiriert mich jetzt total, ich brauche diese Farbe, diesem Lila ist einfach noch so ein bisschen mehr Sparkle als in dem, den ich habe, dann kauft man natürlich auch nochmal was. Ne?
Ich meine, man muss es ja auch erstmal kennenlernen, welches Make-up, für welche Haut.
Das ist zum Beispiel auch was du auf den Shows ganz viel lernst, ne? Weil du da halt in dem Team der besten Leuten zusammenarbeitest. Und dann guckst du, okay, die ganzen Assistenten aus Asia, was haben die im Koffer? Dann gibt es ganz tolle Leute aus Paris, die sagen dann auch wieder, oh mein Gott, du musst zu diesem Make-up-Store. Da haben die diesen Paris-Berlin, dieses aschige, was weiß ich, diesen aschigen Ton für den, als Eyeshadow, den musst du haben. Und dann rennst du dahin, nur um diesen Eyeshadow zu kriegen. Das ist auch schon so ein bisschen obsessed natürlich. Das sammelt sich halt alles so an. Und es gibt auf jeden Fall ein paar Produkte in meinem Koffer und die kann ich nicht arbeiten.
Die wären?
Zum Beispiel der Baume Essentiel von Chanel, das ist so ein Shiny Stick, der ist so ganz glänzend und creamy, den liebe ich natürlich sehr. Und inzwischen ist es natürlich auch so, dass ich ganz viele Produkte aus meiner eigenen Kollektion jeden Tag natürlich mit in meine Arbeit involviere.
Du bist zu schnell.
Also wenn du mir so eine Vorlage gibst, dann kann ich ja jetzt nicht erzählen.
Gut, dann überspringen wir das Ganze, dann kommen wir gleich mal auf die wichtigsten Themen hier. Es gibt Loni Bauer Edition, alle, die es noch nicht kennen. Googelt mal Loni Bauer Edition. Ich habe heute selber Peach Rouge aufgetragen von dir.
Ja, das
was
sieht fantastisch
eine
aus.
Geile Farbe. Erinnert mich total an Sommer und Glücksgefühle. Also muss und das ist jetzt keine Werbung. Ich werde nicht dafür bezahlt. Das ist mein persönliches Empfinden.
Genau.
Wie kamst du dazu, deine eigene Beauty-Kollektion zu kreieren?
Ja, also weißt du, Miriam, genauso wie ich auch damals, als ich in New York gelebt habe, ja, und ich war wirklich voll im Bann der Karriere und es gab für mich nichts Wichtigeres im Leben, außer das nächste große Editorial und die nächste große Kampagne. Also wusste ich trotzdem immer, ich werde irgendwann mal Kinder haben, ja, und ich werde das nicht verpassen. Und genauso wusste ich auch, dass es irgendwann Produkte geben wird mit meinem Namen drauf. Also ich hatte natürlich schon öfter immer drüber nachgedacht und dann war es so ein bisschen Corona geschuldet, dass auf einmal zeitliche Kapazitäten da waren, die gefüllt werden wollten. Und ich aber auch das passendste Puzzlestein auf einmal gefunden hatte, und zwar meine großartige Businesspartnerin, Dr. Nike Lohmann. Und Nike ist nicht nur eine fantastische und sehr kluge, strategische Frau, sondern sie ist vor allem auch eine langjährige Freundin von mir. Wir haben unsere Kinder im Waldorf-Kindergarten in Hamburg gehabt und ich hatte ganz viele Jahre mit ihr zu tun. Wir haben auf dem Spielplatz abgehangen, ohne dass wir über Business gesprochen hatten. Und irgendwann erzählte ich ihr auf einem gemeinsamen Bauernhofurlaub mit den Kindern an der Ostsee, dass ich eben darüber nachdenke, eigene Produkte auf den Markt zu bringen, und habe ihr so ein bisschen erzählt. Und dann hat sie gesagt, so, ja, wieso machen wir das denn jetzt nicht? Und das hörte sich so leicht an. Dachte ich so, ja, das stimmt eigentlich. Wieso machen wir das jetzt nicht? Ja, und sie ist einfach derjenige, der die Struktur mitbringt und ist halt sehr sortiert, ist operativer Geschäftsführer unseres jetzt sehr erfolgreichen Unternehmens. Und ich bin Creative Director.
Du bist das Gesicht.
Und ich bin das Gesicht. Ich mache die Produktentwicklung. Auf meinem Netzwerk basiert das Unternehmen weitgehend. Und so sind wir einfach eine tolle Symbiose. Und auf einmal ist das einfach entstanden. Ja? Dann, jetzt sind wir seit 2,5 Jahren auf dem Markt.
Wie viele Produkte hast du? Was hast du alles?
Rausgekommen sind wir mit 2 Fullface-Paletten, weil viele meiner Freundinnen und Kundinnen mich immer wieder gefragt haben, sag mal, Loni, jetzt hast du mich hier so schön geschminkt. Welche Produkte hast du denn jetzt de facto wirklich benutzt? Ich bin immer noch total irritiert in diesem riesengroßen Angebot bei Douglas und Sephora. Ich weiß immer noch nicht, was ich kaufen soll. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, ja, dann scheint es ja da einen Bedarf zu geben, dass man das Ganze ein bisschen vereinfacht und die Sachen schon zusammenstellt. Und so haben wir die Paletten Here You Glow und Get Ready rausgebracht. 2 meiner liebsten Celebrity-Looks, weil ich ja einfach auch ganz viele prominente KundInnen schminke und Celebrities. Und ein paar dieser Looks, die tauchen auch in abgewandelter Form immer wieder. Ja, zum Beispiel dieser Look Here You Glow, so, der bringt so die beste Version deiner selbst heraus. Es sind dann so Eyeshadow-Nuancen, der Blush, den du heute trägst, der so einen Peach-Ton hat und so ganz, ganz feine Goldpigmente. So als würde so ein bisschen Sonnenlicht durchs Fenster scheinen und die Sonne reflektiert auf deiner Haut. Und das ist dieser Stick, dieser Blush-Stick, den wir da entwickelt haben. Und dann zusammen mit einem Lippenstift, der ganz viel Arganöl enthält, die Lippe pflegt, während du, sagen wir mal, maximale Performance hast. Aber es ist auch so ein Lippenton, der einfach die natürliche Lippenfarbe hervorbringt. Und jedes einzelne Produkt ist liebevollst von mir entwickelt worden. Und mittlerweile haben wir eben diese 2 Fullface-Paletten plus, glaube ich, 19 weitere Einzelprodukte. Wow. Und darunter sind 2 Mascaras, die Lip Edition, also meine Lieblingslippenfarben. Ganz tolles Augenbrauengel, was ich jeden Tag auch für meine
Jobs... Habe ich auch drauf.
Das ist super, aber es macht nicht flockig.
Nee, gar nicht.
Und es ist ganz, ganz einfach sanft. Genau, und damit bleibt deine Augenbrauen den ganzen Tag schön in Form. Dann so ein Augenbrauen-Duo-Stift, der total toll ist, auch super zum Reisen. Ein Shiny-Stick, der fantastisch ist, weil die Textur auch einfach so fein ist. Es ist eine kleine, exklusive Kollektion, die dein Leben mit Make-up vereinfachen soll, weil wir an jedem Packmittel, das du kriegst, immer noch einen QR-Code haben, dann kannst du das einscannen, dann kriegst du ein kleines Tutorial, wie das Produkt angewendet wird. Das heißt, Loni steht sozusagen bei dir im Badezimmer neben dir und sagt dir, hey, voll easy, das kriegen wir zusammen hin und hier zeige ich dir nochmal, wie es geht. Das heißt,
das ist
jedes
so
unserer Produkte hat nochmal so einen kleinen Erklärbär von mir, wo ich dir zeige, wie es geht.
Das ist es halt, aber dann hast du die schönsten Produkte und denkst dir so, okay, und nun? Was mache ich jetzt damit und wie mache ich es jetzt? Und vor allem, dass ich damit gut ausschaue.
Ja.
Also, nee, das gibt es noch gar nicht so häufig und das ist, glaube ich, ein ziemlich smarter Schachzug.
Ja, genau. Und es ist natürlich erstmal jetzt auch noch eine kleine persönliche Kollektion, aber wir haben ganz Großes vor. Und sollen wir da jetzt schon mal drüber sprechen?
Ja, komm, hau raus.
Wir müssen jetzt drüber sprechen, weil du da jetzt, glaube ich, einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet hast. Und ich muss es jetzt erzählen, weil ich einfach so unglaublich glücklich darüber bin und so stolz. Und ich erzähle jetzt mal die Geschichte.
Ja, hau raus.
Also.
Es war einmal
ein Tag, als ich aus Mailand kam von der Fashion Week. in dem großartigen Team von Diane Kendall, hatte gerade für Max Mara und Miss Sony und irgendwelchen anderen großen Shows gearbeitet, hatte Natascha Poli bei mir auf dem Stuhl und bin irgendwann wieder geflogen, weil ich einfach umringt war von Topmodels. Und dann kam ich nach Hause und meine Aufgabe am Schreibtisch war dann die nächste, war, mache das Casting für meine Brand, Loni Bauer, weil wir ein Content-Shooting machen wollten. Und dann habe ich eine Anfrage rausgeschickt und na klar, wir sind halt noch eine kleine Brand und noch relativ am Anfang mit unseren Möglichkeiten. Und mein Anspruch ist aber natürlich extrem hoch, weil ich schon sehr lange im Business bin und einfach immer nur für Luxus-Brands gearbeitet habe. Und irgendwie wurde ich so ein bisschen frustriert, weil natürlich die Models in Deutschland zum Teil einfach ein bisschen anderes Kaliber sind als das, was ich da jetzt in Mailand getroffen hatte. Und irgendwie war ich so ein bisschen frustriert auf dem ganzen Weg. Und ich weiß nicht genau, wie es gekommen ist, aber ich wusste natürlich, dass Franziska bei dir ist und auch viele der Mädchen, die ich sehr, sehr liebe. Maike, ja, die einfach, finde ich, in Deutschland einfach eins mit der eindrucksvollsten Mädchen ist, mit der spannendsten Geschichte. Und die ich halt auch alle ganz, ganz, ganz am Anfang ihrer Karriere schon bei mir auf dem Stuhl hatte.
Da können wir auch noch mal drüber sprechen. Der erste Test mit Franziska und der erste Test mit Maike.
Ja,
du warst die Make-up-Artistin.
Beide mit Anna Darki. Ja. Da können wir auch noch mal drüber sprechen, wie die beiden sich entwickelt haben. Mhm. Das ist ja auch echt so
phänomenal,
schön, wenn man
ja
das so mitkriegt. Ja, ja, wenn das am Anfang noch so Babys sind, auf Deutsch gesagt. Und Franziska da mit ihrer Mama zusammen mit mir nach Berlin gefahren ist. Da sprechen wir gleich noch drüber. Auf jeden Fall, es war wirklich wie so ein bisschen wie so eine innere Stimme, dass ich gesagt habe, so, ich rufe jetzt mal bei Mirjam an. Oder ich habe dir geschrieben und du hast mich zurück...
Nein, ich habe keine E-Mail von dir bekommen, du hast mich einfach angerufen. Und irgendwie hast du mir von dieser Idee erzählt und ich habe mir gedacht, okay, weißt du was? Lass uns doch eine Koop machen.
Genau.
Einfach ganz spontan und du hast spontan Ja gesagt und dann haben wir mit meinem Mädchen gesprochen und ich so, komm, wir machen jetzt was richtig, richtig Cooles. Klar, Budget lassen wir jetzt mal außer Acht, darum geht es jetzt auch gar nicht, sondern lass uns doch eine Koop mit Loni Bauer Edition versus The Model's Voice Girls machen.
Ja, es war echt unglaublich und ich bin auch so dankbar, dass deine Models alle sofort gesagt haben, ja klar, für Loni machen wir das gerne und wir haben ja Bock drauf. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, weil dass ich irgendwie die Kontakte mit meinen Models pflege und ich glaube, es ist schon auch sowas, ich gehe einfach immer auch sehr, sehr respektvoll mit den Mädchen um. Und
ja, Franziska war sofort dabei. Sie meinte so, ja, sie kann sich noch erinnern, bei ihrem allerersten Testshooting, dann hast du sie wieder nach Hamburg gefahren oder irgendwas, ihr saßt zusammen im Auto und da hattest du ihr das damals schon erzählt, dass du deine eigene Edition machen wolltest. Mhm. Und sie hat überhaupt nicht nachgefragt, was gibt's für Kohle oder wofür, wieso, weshalb. Sie hat sofort gesagt, ja, mache ich auf jeden Fall. Ich finde Loni toll. Sie hat es so süß gemacht damals. Ich bin definitiv am Start.
Ja. So, und so kam es dann, dass ich dann auf einmal jetzt vor, wie lange ist das her?
Gar nicht
zwei
lang.
Wochen.
Zwei, drei Wochen, ja.
Vier deiner Mädchen.
Feli.
Ja.
Ja, Feli, Aria, Franziska.
Und Hella.
Und Hella. Hella Lund from London.
Ja, extra aus London eingeflogen, ja, im Brise-Studio hatte. Mhm. Und als ich wusste, wow, jetzt habe ich hier so A-List-Models, konnte ich natürlich dann auch wirklich überlegen, okay, welches Team möchte ich denn drumherum haben? Und dadurch kam Lotte Thor dann noch ins Spiel als Fotografin, Michael Schwarz für Video, Brise Studio haben gesagt, hey, klar, let's get the party started. Und auf einmal war es dann wirklich ein riesengroßes Shooting mit 15 Mann am Set und ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Und jetzt war ich aktuell gerade, bin ich jetzt in der Retusche dieser wunderschönen Bilder, wo eigentlich gar nichts gemacht werden muss, ehrlich gesagt, weil die Mädchen alle so gigantomanische Haut haben und einfach nur super aussehen. Und ich habe mir einfach nur gedacht, ja, und genau das ist, wo Loni Bauer mit Brand steht und wo sie hingehört. Und ja, ich bin darüber so dankbar. Und wir hatten einen wirklich großartigen Tag. Ich habe auch gemerkt, dass all die Models wirklich mit ganz viel Freude dabei waren. Wir haben alle gemerkt, dass es irgendwie ein ganz besonderes Projekt ist, an dem wir jetzt hier arbeiten und freue mich natürlich dann auch für den Podcast mit den Bildern ganz viel Werbung zu machen und für diese wunderbare Kooperation. Ja, zwei tolle Frauen, die Lust haben, was zu bewegen.
Ja, wenn jetzt deine Folge hier rauskommt, dann kann man das dann schon bewundern, glaube ich. Dann die ersten Bilder werden dann schon draußen
die
sein.
Die sehen dann draußen.
Ne? Also von daher, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
Ja.
Ab auf Loni Bauer Edition oder Loni Bauer Instagram.
Ja.
Oder The Model's Voice oder Miha, genau. Model Management. Ihr habt genug Auswahl.
Die Links machen wir natürlich die in die Shownotes.
Absolut. Also da brauchst du keine Sorgen haben.
Ja, und ich meine, das ist einfach so genial, dass man auch mal sieht, welche anderen Brands gibt es denn jetzt von Deutschland aus, ja. Und dass wir jetzt einfach uns zeigen mit Mädchen, die Louis Vuitton geshootet haben, die Calvin Klein geshootet haben, die auf sämtlichen Vogue-Covern waren. Und das macht mich natürlich extrem glücklich und stolz. Und das ist schon dann so auch was, wo mir dann auch mal kurz bewusst wird, okay, Luni, es scheint echt nicht ganz schlecht gewesen zu sein, was du alles so in deiner Karriere jetzt schon geleistet hast. Feier dich und nimm es mit und celebrate those pictures. Ich wollte noch einmal mit dir darüber sprechen, wie ich das so empfinde, diese Entwicklung auch von den Girls, wenn die so das erste Mal bei mir auf dem Stuhl sitzen. Und dann zum Beispiel auch bei Maike war es so, die habe ich ja mit Anna Darke geshootet. Und da war die noch so ganz am Anfang und super schüchtern. Und klar sieht man, wow, ja, ist echt ein tolles Gesicht. Aber ich sehe das auch nicht sofort, dass das dann so ein Megastar wird. Ja? Und das finde ich schon Kompliment an dich, dass du dieses Potenzial in den Gesichtern so erkennst. Ne? Ich habe auch ein gutes Gespür für Models, aber wenn man die jetzt ganz am Anfang shootet, ich hätte nie gedacht, was die beide jetzt für eine unglaubliche Karriere hinlegen. Ne? Das ist ja unfassbar. Und was ich dann aber auch so schön finde, ist diese Entwicklung der Persönlichkeiten. Ne? Dann trifft man eine Maike backstage auf der Fashion Week irgendwo in New York und das ist eine völlig andere Ausstrahlung. Irgendwie. Dann steht dann auf einmal so ein erwachsenes Mädchen und das gefühlt irgendwie gerade mal anderthalb Jahre her. Ja? Und bei Franziska war es auch so. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass ich sie mit Anna geshootet habe. Und dann jetzt
3 Jahre?
Ja, okay. Und jetzt am Set, ey, das war so ein super Pro. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, hey, geht's dir gut? Und so, weil ich dachte so, hoffentlich entbehrt sie hier nichts. Ne? So. Nee, ja, das ist echt krass. Aber also.
Das ist diese wahnsinnig schöne Entwicklung. Ja, das ist bei uns, das ist ja mein Job, das Talent zu erkennen, bevor ihr es seht. Das ist aber manchmal auch echt ein Kampf, das euch dann auch zu beweisen und zu zeigen. Ja. Aber Anna Darke, die hat da auch immer ein ziemlich gutes Auge dafür. Total.
Ja, ich sehe das auch, dass das schöne Mädchen sind. Nur wer dann von denen dann wirklich ist natürlich auch abhängig von der Führung. Mhm. Was macht man aus denen, ne? Wie entwickeln die sich selber? Nicht jedes Mädchen hat die Persönlichkeit von Natur aus. Und was ich halt immer so krass finde, ist aber auch, wie schnell die erwachsen werden müssen. Weil ich meine, die sind dann irgendwie 18, 19 und sind ja dann auch so schnell in der Welt allein unterwegs. Und
aber die haben da drauf Bock.
Naja, das ist es dann.
Und das macht sie dann so reif. Und wenn, gib denen ein Jahr den Models und du erkennst sie danach nicht wieder. Die haben so viel Selbstbewusstsein, die stehen so mitten im Leben, die sind so viel weiter als ihre gleichaltigen ehemaligen Schulkameraden. Mhm. Also, das ist schon sehr viel wert.
Ja.
Nee. Ach Gott, ich könnte ihr ewig zuhören.
Ja, es war ein schöner Austausch. Ja, ich kann mir noch gar nicht so lange vor.
Ja, das geht immer zack. Ja, und schon ist wieder die Zeit um. Danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, bei unserem Podcast dabei zu sein. Ich freue mich schon auf die Bilder, weil ich kenne sie selber noch nicht.
Ja, du von wirst dich Koop. So freuen.
Und ihr dürft sie natürlich dann auch alle bestaunen. Wir werden posten, was das Zeug hält. Aber also ihr kommt nicht drum herum. Und damit sage ich vielen Dank für alles an unsere Zuhörer. Danke, dass ihr dabei gewesen seid wieder. Und vielen lieben Dank, liebe Loni.
Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich da sein konnte. Und danke, Miriam.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Danke euch fürs Zuhören. Das war The Model's Voice. Wenn ihr mehr über diesen Podcast, über Miha oder über meine fantastischen Gäste erfahren wollt, schaut doch gerne in die Shownotes. Hier findet ihr alle Links und weitere Infos. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Vielen lieben Dank und hoffentlich bis ganz bald. Eure Miriam.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.